jetzt wird's ernst. Das ist der Not So Army Podcast und ich befinde mich momentan bei Freddy und Regina. Die haben, und da haben wir uns vorhin schon unterhalten darüber, ich hatte jetzt gesagt, sie haben einen Kleinbauernhof, aber sie haben es nicht. Sie haben eigentlich eine Hofkäserei. Stimmt das jetzt in der Aussage?
Ja.
Ja, also wir haben einen Kleinbauernhof und eine Hofkäserei gehört dazu, die haben wir eingebaut. Und das ist nicht eine riesige Fabrik, sondern eben die anfallende Milch, wo wir mit unseren Milchschafen produzieren, die verarbeite ich und Regina in der Hofkäserei.
Wenn ihr jetzt sagt Milchschafe, dann stelle ich mir da jetzt so eine große Herde vor, wie wir uns hier auf der Weide sehen, wo der Schäfer dann mit der Herde weiterwandert. Oder ist das bei Milchschafen anders, sind die größer, kleiner?
Also wir sind ein Kleinbauernhof in der Bergzone 1. Und wir haben 21 Jahre diesen Hof jetzt mit den Schafen betrieben. Und wir haben zwischen 8 und 13 Schafen gehalten. Und das Land ist knapp nicht einmal ganz 2 Hektar Landwirtschaftsland. Also es ist schon ungewöhnlich oder selten, dass man so einen kleinen Hof eigentlich vollberuflich betreibt.
Ihr wolltet ganz bewusst in dieser Größenordnung arbeiten, mit 8 bis 13 Schafen, oder war das irgendwann mal größer geplant und ihr habt dann gesagt, von der Arbeit her machen wir es bloß in dieser Größenordnung?
Nein, der Hof hat einfach die Größe bewirkt. Mhm. Das Land, hat Freddy gesagt, ist nicht sehr, sehr viel und es braucht eine gewisse Anzahl Land oder Menge Land, damit man auch die Schafe füttern kann oder dass die genug zu fressen bekommen.
Damit das Futter reicht für diese Anzahl Schafe.
Ja. Genau, und dementsprechend hat sich das ergeben, dass das nicht eine große Herde ist, sondern eine kleine Herde. Aber das war durchaus auch unser Ziel, nicht eine Herde mit 50 oder 100 Schafen. Also von dem her hat sich es einerseits ergeben und andererseits haben wir auch nichts Größeres gesucht.
Das heißt, ihr habt vor 21 Jahren habt ihr damit angefangen.
Genau.
Du kommst eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Du hast eigentlich, glaube ich, Architektur gemacht.
Ja, also studiert habe ich Architektur.
Und du kommst aber auch nicht aus der traditionellen Landwirtschaft, Freddy, oder?
Nein, ich bin in Zürich, mitten in der Stadt aufgewachsen. Aber wir sind mit unseren Eltern viel aufs Land in die Ferien gegangen. Und da immer nah bei Bauern gewesen. Eine Wohnung oder daneben gehabt und in der freien Zeit, wie eigentlich mein Vater auch schon als Kind, viel bei den Bauern gewesen, in den Sommerferien oder in den verlängerten Wochenenden, Pfingsten, Ostern. Wir haben keine Reisen ans Meer gemacht, konnten wir nicht, sondern wir sind halt aufs Land. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe halt die Freiheit, die Selbstständigkeit der Bauern gesehen, und mitgearbeitet, aber ich war ja eigentlich der Knecht, der kommen konnte und gehen konnte, wenn er wollte, weil ich hatte ja keine Verpflichtung. Das war sicher in meinen Augen sehr idyllisch. Und wenn man dann selber einen Hof führt, dann merkt man, dass man da Verantwortung hat und für Tiere und Land schauen muss. Aber mein Wunsch, Bauer zu werden, war eigentlich schon da. Eben durch diese Freiheit und Selbstständigkeit. Es standen aber auch handwerkliche Berufe im Vordergrund, ob das jetzt mit Holzverarbeitung oder Metzger, Fleischverarbeitung oder Bäcker oder eben irgend sowas hätte werden können. Und ich bin dann im Alter von 14, 15 Jahren in den Sommerferien in den Landdienst gegangen. Das ist etwas offizieller. Da geht man zu einem Bauern und ist 2, 3 oder 4 Wochen, arbeitet da, also als Schüler. Und das habe ich gemacht, zweimal im Sommer und im gleichen Betrieb im Herbst wieder. Und habe da ein paar Franken verdient pro Tag. Plus Kost und Logis und habe da mit der Bauernfamilie und den Angestellten mitgearbeitet. Das war auch sehr schön, ein vielseitiger Betrieb mit Milchkühen, Melken, Schweinezucht, Schweinemast, Zuckerrübenproduktion, Erdbeeren, eine Erdbeerplantage haben sie noch gehabt. Das war eben sehr vielseitig. Und da in dieser Zeit, wenn die Lehrlinge gemolken haben, sind wir zweimal am Tag mit der Milch in die Käserei gefahren. Und da bin ich das eine oder andere Mal mit und da habe ich auf einmal hat es bei mir Klick gemacht, als wir in der Käserei die Milch geleert haben. Ich lerne Käser und gehe auf die Alp. Ich will im Sommer auf die Alp, 3-4 Monate.
Also der Beruf des Käsemachers heißt tatsächlich Käser.
Der hieß Käser, ja, vor Ende 70er Jahre, als ich in die Lehre dann schlussendlich ging. Heute heißt der Beruf Milchtechnologe und das ist eine Kombination vom Käser und vom Molkeristen. Mhm. Der Käser produziert Käse und Butter, der Molkerist produziert alles außer Käse.
Ah, okay.
Und also der Molkerist, der lernt Milch abzufüllen, zu pasteurisieren, homogenisieren, upperisieren. Mhm. Der stellt Milchmischgetränke her aus Erdbeermilch oder Schokomilch, macht Puddings, Quark, Glaceherstellung, Cottage Cheese, all die Sachen. Ja. Und mein Vater, als ich meinen Wunsch geäußert habe, Landwirt zu lernen, hat mir einmal gesagt, ich kann dir nie einen Bauernhof kaufen, du bleibst das Leben lang ein Knecht. Und das hat eben, als ich dann im Landdienst war, das hat mir eingeleuchtet und gesagt, eben ich lerne Käser, da bin ich nahe bei den Bauern, bei der Landwirtschaft und wenn ich auf die Alp will, sowieso, da braucht es Fachpersonen, die Milchverarbeitung beherrschen. Das war dann mein Ziel. Und in die Berge gehen war halt auch, das ist die Landschaft, mit den Tieren arbeiten, in einem kleinen Team von 2, 3, 4, 5 Leuten zu arbeiten, wo es auf jeden drauf ankommt, dass diese Aussicht hat mir gefallen. Ich habe dann eine Käserlehre begonnen und im zweiten Lehrjahr habe ich leider eine Wachstumsstörung erlitten in der Hüfte. Bin hingefallen und da war ziemlich viel kaputt in der Hüfte. Mhm. Und das hat fast ein Jahr gedauert, bis das wieder in Ordnung war. Ich musste ein halbes Jahr liegen. Und dann hat es geheißen, ja, ich darf nicht mehr viel rumheben. Also ich habe gelernt, Emmentaler zu produzieren, die sind bis zu 100 Kilo schwer.
Das ist dann dieses große Rad?
Das sind die riesen Käse, ja.
Okay.
Ein Meter Durchmesser. Und zu dieser Zeit hat man auch noch viel Handarbeit gemacht. Wir haben in der Käserei, wo man die Käse produziert hat, von Hand gewendet. Mhm. Da waren sie mit dem Pressdeckel, wo der Käse drauf liegt und dem schweren Gewicht, weil noch Flüssigkeit drin ist, die sind 150 Kilo schwer.
Mhm. Und dieses Wenden findet regelmäßig statt? Oder
das findet am ersten Tag etwa 5-mal statt, ja.
Das heißt, der Käse ist produziert und der Käse ist in seiner Form und ich wende den dann am ersten Tag 5-mal.
Jawohl, ja.
Und wenn man 150 Kilo.
Ja, und wenn, ja, die werden dann nach 1-2 Stunden sind die vielleicht noch 130, 120 Kilo, 110 Kilo.
Weil Flüssigkeit
rausgeht.
Okay.
Also eben, das musste man noch von Hand machen und das ging natürlich mit meiner Gesundheit, mit der havarierten Hüfte nicht mehr. Oder das haben sie mir geraten, nicht mehr zu machen. Und ein bisschen ist da schon meine Welt zusammengebrochen, aber mit einem speziellen Berufsberater haben wir einen Ausweg gesucht, eine Zukunft gesucht. Und da bin ich auf den Beruf Molkerist gestoßen, wo eben eher in einer Fabrik arbeitet, wo man Maschinen bedienen muss und nicht mehr schwere Käse herumtragen. Und das habe ich dann auch gemacht, habe 2 Jahre Molkerist gelernt, dieses abgeschlossen.
Wenn ich das jetzt heute so beurteile und sage, Molkerist, Käser und so, gibt es noch so viele Käser? Ist das ein aussterbender Beruf oder ist das ein Beruf, der genauso weitergebildet wird wie früher auch? Oder wird das jetzt heute unter dem Molkeristen, Molkerei, Molke, Technologie? Ich weiß es nicht.
Ja, der Beruf heißt eben Milchtechnologe. Mhm. Das gibt schon noch Käsereien, aber es hat sich sehr viel konzentriert. Früher, vor 30 Jahren, gab es praktisch in jedem Dorf gab es eine Dorfkäserei. Und heute sind es vielleicht noch 10-mal weniger da, aber sie sind konzentrierter und verarbeiten mehr Milch, machen viel durch die Marktöffnung von der Milch und Käse, stellen sie viel mehr verschiedene Käse und Produkte her, was eigentlich eine schöne Entwicklung ist, finde ich. Aber die kleinen Dorfkäsereien, die nur einen Käse herstellen, die sind eigentlich weg. Es ist ein technischer Beruf geworden, wo man viel technische Anlagen bedienen muss.
Und das war dann dein nächster Schritt, dass du eigentlich faktisch in die Industrie gegangen bist?
Ja, ich habe das nach dem Abschluss noch 10 Jahre lang in der Molkerei gearbeitet. Da hat es Änderungen gegeben, es sind Leute pensioniert geworden, andere geheiratet und weggezogen. Gewisse Arbeitskollegen haben auch gekündigt und habe ich gedacht, jetzt ist der Moment für mich, auch zu gehen und langsam die Idee von der Alp zu verwirklichen. Habe ich dann nach eben 12 Jahren Molkerei auch eben gekündigt und im Herbst von diesem Jahr, Mitte Jahr habe ich gekündigt, im Herbst bin ich mit dem Fahrrad durch die Schweiz gefahren, habe Freunde besucht, die mit der Alp irgendwie Verbindung hatten und so eine Alp gesucht und auch eine Möglichkeit gefunden bei einem Zimmermannskurs in den Bergen, wo wir für Kost und Logis einen Kurs quasi nehmen konnten und einen Stall gebaut haben. Dort habe ich einen Kameraden getroffen, der von der Landwirtschaft her kam, ich von der Milchwirtschaft, und beide wollten wir auf die Alp gehen. Und im Tessin, in der Südschweiz, da gab es eher vergandete Alpen, die nicht mehr bewirtschaftet wurden, eher kleiner sind. Und da habe ich die Möglichkeit gesehen, da so haben wir begonnen.
Das ist so eine saisonale Sache dann?
Die Alp ist saisonal, das geht Mai, je nachdem, wenn die Alp ist im Mai, Juni geht das los. Hat verschiedene Höhen zwischen 1400 und 2000 Meter in den meisten Fällen. Verschiedene Staffel, verschiedene Höhen, wo manchmal hat man ein Hauptgebäude, wo die Milch produziert wird und die Tiere sind je nachdem unten oder oben. Und man melkt dort und käst dann auf der Alp. Und das haben wir eigentlich auch im Kleinen begonnen. Im Tessin ist es üblich, dass man Kühe hat und doppelt so viele Ziegen wie Kühe. Das ist noch häufig so der Mix. Und das gibt einen speziellen Alpkäse.
Ist es dann so, dass man in der einen Saison auf der einen Alp arbeitet und auf der nächsten dann wandert man dann oder bleibt man dann an einer oder sagt man, das war jetzt eine einmalige Sache?
Nein, das ist ganz unterschiedlich. Also man
kennt ja von Zimmerleuten oder so irgendwas, die wandern tatsächlich von Baustelle zu Baustelle, um ihr Wissen zu erweitern und auch Dinge mitzunehmen.
Es gibt so viele verschiedene Organisationen. Es gibt Alpen, die gehören zu einem Bauernhof. Oder die Alpen kann man schon seit Jahrzehnten, haben die gleichen Bauernfamilien gepachtet und bewirtschaften die Alpen gleichzeitig. Die Alp ist einfach eine Möglichkeit, im Sommer mehr Weideland zu haben, vielleicht noch mehr Tiere dazu zu nehmen und so halt das Einkommen für den Hof zu vergrößern. Oder es gibt Genossenschaftsalpen, wo eben vielen Bauern zusammengehören.
Graubünden ist das noch verbreitet.
Und die geben dann, jeder kann ein paar Kühe auf die Alp geben und das wird dann von fremdem Alppersonal, wie mich zum Beispiel, halt ist man ein Teil der Angestellten, wo die Milch verarbeiten.
Du hast mir vorhin dieses kleine Büchlein gezeigt, da ist das dann verzeichnet drin?
Ja, das ist einfach ein Arbeitsbuch, wo eigentlich die Zeugnisse, wenn man eine Saison auf einer Alp ist oder ein Jahr in einer Käserei arbeitet, kann man da sein Arbeitszeugnis eintragen lassen.
Ah, okay.
Und auf der Alp am Ende der ersten Saison kam Regina auf die Alp. Es ist wirklich jede Alp verschieden und wir haben halt Ende Saison noch Leute eingestellt.
Und dann stellt man auch solche ein, die eigentlich gar nicht von dem Thema Molkerei, Viehwirtschaft, Landwirtschaft oder sowas kommen. Du kommst aus der Architektur, ne? Du hast ja eigentlich gar nichts damit zu tun.
Ja, das ist wie in vielen anderen Jobs, wenn man dafür brennt, dann funktioniert das?
Und funktioniert das dann wirklich so einfach? Oder ist das nicht so, dass man dann plötzlich merkt, naja, da steckt A vielleicht eine ganze Menge Arbeit dahinter, die man nicht, wo man nicht mit gerechnet hat? Oder ist das ein ganz anderer Tagesablauf?
Ja, sicher, ja. Also es ist natürlich eine ganz neue Erfahrung. Mhm. Und ich kann natürlich auch nur für mich reden. Ich weiß nicht, wie das andere erleben. Und auch da, es ist ja, jede Alp ist anders. Und das war eine kleine Alp. Wir waren recht viel Personal für die Größe. Es waren 10 Kühe ungefähr
20
und 20 Ziegen. Und das war ein Spezialfall. Also es waren eigentlich 2 Alpen und die wurden vorher längere Zeit nicht mehr bewirtschaftet. Und von der Gruppe, die sich da gefunden hat, wurden also beide wieder bewirtschaftet und die eine war, die musste man eigentlich wieder herstellen oder herrichten, dass man da wieder schaffen kann.
Das heißt, ihr musstet erstmal anfangen, da wieder das ganze Ding zum Leben zu erwecken.
Genau.
Was ja eigentlich nicht weniger Arbeit ist, sondern eigentlich jetzt noch mehr Arbeit ist.
Ja, also das war schon eine relativ einfache, also auch von der Einrichtung eine einfache Alp. Also nach meinem Empfinden wunderschön, aber also man könnte auch sagen, primitiv, also so eine Alphütte da aus Steinen aufgebaut, aber man konnte durch die Steine durchschauen. Also das war nicht verputzt und Tessin ist ja relativ warm, aber es kann auch da, das Wetter kann da recht...
Okay, ich bin Städter, jetzt frage ich ganz mal. Strom, Wasser?
Hat es nicht, nein. Okay. Also Wasser schon, aber vor der Hütte und Strom nicht, es sei denn, man hat irgendwie vielleicht noch so ein Solarpanel, haben wir aber da nicht gehabt.
Also man verbringt diesen Zeitraum der Arbeit da oben komplett ohne Strom?
Also auf den meisten Alpen, wo man keinen Strom hat, es gibt schon Alpen mit Strom, wenn man keinen Strom hat, hat man heutzutage sowieso eigentlich einen Generator, wo man Strom produziert, vor allem für die Melkmaschine.
Okay.
Oder für da auch noch nach dem Melken am Morgen, wenn man Käse für ein Rührwerk im Käsekessel. Also wenn man keinen Strom hat und Strom braucht, nimmt man einen Generator mit.
Okay.
Und wir hatten da im Tessin in den 90er Jahren, 94 war das,
auf der einen
Alp ein Generator und auf der anderen und Solarpanel auch und auf der zweiten Alp, die war 5 Jahre nicht mehr bestoßen worden, nicht mehr bewirtschaftet, da haben wir alles von Hand gemacht, also die alten Steinhäuser und in eines war das Haupthaus mit einer Feuerstelle und einem Galgen, wo man den Kupferkessel über das Feuer oder vom Feuer wegschwenken konnte mit der Milch drin und einem Presstisch, wo man dann Käse drauf tut mit den Käseformen. Und dort war ein Betonboden. Und unten dran war ein Käsekeller, wo wir Mäuse sicher die Käse gelagert haben, weil sonst, wenn die Käse Mäuse den Käse anfressen, dann ist der ganze Lohn weg.
Ja, klar, aber was ist mäusesicher? Das heißt, ja, ihr legt den Käse höher? Oder?
Ja, wir haben mit Eisenstangen ein Käsegestell gebaut und so weit vom Boden oder von der Wand weg, dass die Mäuse nicht hoch konnten. So war es eigentlich mäusesicher. Aber das hat mir schon schlaflose Nächte gegeben, bis wir auf diese Idee kamen. Ja.
Und du hast das da oben auf der Alp erlebt und hast gesagt, ja, ist zwar mehr Arbeit.
Also ich habe ja nur den Schluss eigentlich, also die Kühe waren nur noch auf der, ich kam erst auf die andere Alp, wo die Kühe noch da waren, dort habe ich auch melken gelernt von Hand. Und dann sind wir noch auf die andere Alp und haben die, ja, also die Hütte war so, wie wenn da gerade noch jemand drin gewohnt hätte. Und wir haben denn das so ausgeräumt und wieder eingerichtet, dass man die nächste Saison, also im nächsten Jahr, eigentlich loslegen konnte. Und da habe ich geholfen. Und ich war schon immer gerne in den Bergen, bin aber sonst ein absolutes Stadtkind. Und dann habe ich so für mich beschlossen, ich habe ja die Alp jetzt eigentlich nicht wirklich miterlebt, die Alpsaison. Ich komme nächstes Jahr nochmal und will die ganze Alpsaison miterleben. Und das haben wir dann auch so beschlossen. Sind dann den Winter alle wieder in unsere Quartiere da, in unsere Winterquartiere in Anführungsstrichen, verstoben und haben uns dann einfach für nächstes Jahr wieder verabredet oder beschlossen, das machen wir nochmal zusammen.
Hast du das damals als, sagen wir es mal so, als Freizeit, als Hobby, als Alternative zu dem, was du normalerweise, du hast, wir können es euch sagen, in Karlsruhe gelebt, eigentlich sehr städtisch, so wie ich auch gelebt habe, daher kennen wir uns auch. Mhm. Und hast dann, warst dann saisonal auf dieser Alp und war das dann für dich dann so schon, dass du sagen musstest, das ist der Entscheidungsweg, was ich den Rest meines Lebens mache, oder war das einfach nur so, ich mache das jetzt einfach mal so, um meine Freizeit sinnvoll zu gestalten?
Ja, das war, also ich war ja in dem ersten Jahr, wo ich dann im Herbst auf die Alp ging, dort habe ich das Studium abgeschlossen und auch so die Jahre vor oder die letzten Jahre vom Studium habe ich immer auch so gehadert mit mir, ob das jetzt wirklich das ist, wo ich denn beruflich die nächsten 20, 30 Jahre machen will. Und es war ursprünglich schon so der Gedanke, jetzt mache ich mal was ganz anderes zwischendurch. Mhm. Mhm. Und so kam ich eigentlich auf die Alp. Und das hat sich dann einfach so ergeben, dass ich gedacht habe, ich will das nochmal ein Jahr lang wirklich ganz erleben. Und auch da habe ich eigentlich noch nicht gedacht, ich kehre ja dann nachher sowieso wieder zur Architektur zurück, sondern das war eigentlich offen. Also ich habe mir die Option offen gelassen, was danach ist. Und das ist dann ja in dem nächsten Jahr eigentlich so passiert, dass ich halt das erlebt habe und gedacht habe, so das mit der Architektur, das ist vielleicht nicht das, was mich so erfüllt. Und trotz langem Studium.
Das heißt, euch war es beiden bewusst, wir treten in ein relativ hartes Arbeitsleben. Es ist kein 9-to-5-Job, also wir werden nicht mehr von 9 Uhr morgens bis abends um 5 Uhr arbeiten, sondern wir wisen, ihr habt ja, da hattet ihr noch mit Kühen zu tun und ihr habt euch später dann für Schafe entschieden.
Mhm. Also mit Kühen und Ziegen. Und Ziegen sind den Schafen schon auch näher als die,
Gehörende die Kühe. Schafe. Naja, okay.
Ja, also böse, oder nein, nicht böse, aber so hinterher haben wir dann immer gesagt, die Milchschafe, die gelten so als Ziegen unter den Schafen. Sie sind schon spezieller auch als irgendein Fleischschaf, wo als Rasenmäher, so häufig als Rasenmäher bezeichnet wird. Das ist ein Milchschaf nicht. Also von dem her schon wirklich mehr. Eine Ziege ist bekannt, so sie frisst da ein Kräutchen und dort ein Kräutchen, dann läuft sie wieder weiter und selektioniert ziemlich ihr Futter. Und das machen die Milchschafe eigentlich auch. Drum sagt man, das sind die Ziegen unter den Schafen.
Okay.
Jetzt bist du ganz draußen, gell?
Nein, ich bin nicht draußen. Ich weiß, wo ich hin will. Ich bin eigentlich an dem Punkt, an dem ihr gesagt habt, wir nehmen jetzt Schafe. Wir machen das mit Schafen. War das der Hof, der euch dazu bewogen hat, wo ihr gesagt habt, okay, wir nehmen diesen Kleinbauernhof, der hat die Größe für Schafzucht? Oder war es so, dass ihr gesagt habt, Schafskäse ist eigentlich eher das Ding, das uns interessiert, als anstelle für mich? Ich weiß noch nicht mal, wo ich in der Produktion den Unterschied mache am Schluss zwischen Schaf und Milchkäse. Aber ich merke jetzt auch was ganz anderes und das sage ich jetzt euch gleich. Wir müssen ein zweites Interview machen, weil wir kommen jetzt gerade mal dahin, dass ihr den Hof gemacht habt. Ja. Aber trotzdem, wie wurde diese Entscheidung gefällt dann, dass ihr sagt, ihr macht Schafe?
Also das Arbeiten mit den Schafen kam eher von Regina her.
Mhm.
Und mir spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, ob ich jetzt Schaf oder Ziegen oder Kuhmilch verarbeite, dachte ich. Mhm. Aber es ist ein riesiger Unterschied. Und nach der zweiten Alpsaison, für mich die zweite Alpsaison, für Regina war es in der ersten Saison war es ja nur so die 6 Wochen am Schluss. Und dann nach der zweiten Alpsaison haben wir gesagt, eigentlich bleiben wir zusammen. Mhm. Wir haben uns getroffen und wir wollen die Zukunft zusammengestalten. Und da sah ich auf einmal wieder den Traum vom Bauernhof. Mhm. Alleine kann ich das nicht machen, das wusste ich. Aber zu zweit sieht das alles wieder anders aus.
Mhm.
Und nach der zweiten Halbsaison, ich habe wieder mehr Probleme bekommen mit meiner Hüfte. Also ich habe eigentlich die Arbeit in der Alpkäserei gemacht und bin nicht so dem Fee nachgesprungen. Das haben die anderen unternommen. Mhm. Wir haben auf alle Fälle beschlossen, wir hören auf nach dieser zweiten Halbsaison.
Mhm.
Aber an diesem Ort sowieso. Mhm. Und die Alperei, Die Alpsaison geht halt eben von Ende Mai mit Vorbereitungen, irgendwo im Mai geht das los, bis Ende September, vielleicht im Oktober noch. Also es ist ein halbes Jahr vielleicht, wenn es viel ist. Aber was macht man in den anderen 6 Monaten? Und da muss man, entweder wird man zum Zigeuner, hat irgendwo eine Wohnung oder keine Wohnung oder ein Zimmer oder seine Bananenschachteln voll. Und das war nicht mehr so das Ziel von uns, oder das war nicht unser Leben. Darum sind es eben viele Bauernfamilien, die haben ein Domizil und gehen dann auf die Alp und können das so richten. Das ist für uns Städter ist das eben anders. Und wir haben dann wieder Freunde besucht, die auch Landwirtschaft betreiben und haben, man muss sich Rat holen oder Ideen sammeln. Und sind da bei einem Freund, den ich schon seit meiner Kindergartenzeit kenne, auf einem Bauernhof aufmerksam geworden, im Neuenburger Jura, ein Biobetrieb, auch in der Bergzone. Und der hat einen Hof betrieben mit etwa 20 Milchziegen, 12 Milchschafen und hat Kompost von 3 Gemeinden eingesammelt und kompostiert. Und da sind wir quasi als Angestellte ein Jahr lang auf diesen Hof gegangen und haben dort mitgelebt und mitgearbeitet. Und das war, ich habe ja die Landwirtschaft nicht gelernt.
Du hast ein Jahr, darf ich mal kurz fragen? Hast du deine Wohnung aufgegeben dann, oder?
Ja.
Also das war dann schon der Entschluss, jetzt geht es.
Ja.
Okay, gut.
Ich habe eigentlich meine Wohnung auch aufgelöst, nachdem ich meine feste Stelle in der Molkerei gekündigt habe. Bin wieder zurück zu meiner Mutter, konnte ich da ein Bett und meine Bananenschachteln stapeln.
Okay.
Und auf diesem Hof im Neuenburger Jura, das hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben. Ich kannte die Landwirtschaft schon, aber wir haben so das ganze Bauernjahr mitgemacht. Wir haben im Januar begonnen mit Schneepflügen, Traktor kennenlernen, Maschinen bedienen und dann kommen die Geburten der Ziegen und Schafe und wir haben das alles mitgemacht. Und das hat mir die Sicherheit gegeben, autodidaktisch eben die Landwirtschaft so gelernt.
Und an dieser, nennen wir es mal Begeisterung für diese ganze Thematik, Da gab es niemals den Moment, wo ihr gesagt habt, das ist jetzt so, es ist doch schon ziemlich hart und es bedeutet doch schon eine ziemliche Einschränkung. Das war immer so folgerichtig, dass ihr gemeint habt, ja, wir haben uns dafür entschieden, das ist gut, wir wollen das so und es entspricht auch wirklich alles in dem.
Ja, das siehst du ja noch nicht immer so gerade im Moment. Also viele Sachen, die ergeben sich dann, wenn du dran bist und das aufbaust und dann willst du das machen und dann hat das schon auch immer lange Tage gegeben, wo wir dann nachher unseren eigenen Hof hatten. Dort auf dem Betrieb waren wir zu viert und das hat sich dann eigentlich mehr verteilt, die Arbeit. Also es war dort, da gab es durchaus auch noch Freizeit oder irgendwann haben wir dann das so geregelt, dass also wir als Paar oder die anderen beiden als Paar, dass jeder mal ein Wochenende frei hatte. Und das ist natürlich komfortabel, eben, auch wieder in Anführungsstrichen, aber du hast auch mal frei.
Ja.
Aber das, wie das häufig so ist, hat das halt dann menschlich nicht geklappt. Die hätten schon gern jemand gehabt, wo auch bei ihnen einsteigt, aber das haben wir dann halt dort auch nicht gesehen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir uns selber auf die Suche.
Das probieren wir selber, vielleicht noch etwas kleiner als dort, weil es eben zu viel Arbeit ist für 2 Personen. Wir wollten das zu zweit machen, aber diese Suche ist nicht einfach. Also wir sind da vom Bodensee zum Genfersee, in den Schwarzwald und in die Vogesen gefahren. Und es ist einfach schwierig. Und auch in der Schweiz, wo wir geschaut haben, du findest, also in der Schweiz findest du einen kleinen Hof, der verfallen ist, mit einer Handvoll Hektare kostet 1 Million. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich für einen Kleinsparer wie uns. Da kam mir der Vater wieder in den Sinn. Er hat gesagt, ich kann dir nie einen Hof kaufen. Und wir haben es trotzdem probiert, haben im 1996, das war eigentlich wieder ein Hammerjahr für mich. Hinten nach ist mir das eingefallen, ein intensives Jahr. Ich habe mit der Gesundheit, mit meiner Hüfte, habe ich gesundheitliche Abklärungen getroffen. Ich habe gemerkt, es geht nicht mehr. Die Hüfte wird immer schmerzhafter, kann nicht mehr lange laufen. Und habe da Abklärung getroffen und gleichzeitig suchen wir eigentlich einen, als 35-Jähriger mit einer angeschlagenen Gesundheit suche ich einen Bauernhof. Aber wir wollten das machen, wir sahen das im Kleinen, eben wenn man da selbstständig ist und das selber einteilen kann. Und
gut, an dieser Stelle machen wir jetzt momentan erstmal Schluss. Wir machen das jetzt als Teil 1, weil ich merke schon, die Geschichte wird länger. Und wir fangen nächstes Mal einfach an der Stelle dann an, wo ihr dann diesen Hof seht, bekommt oder hier dann startet. Ist das?
Ja.
Mhm. Okay, dann freue ich mich auf das nächste Mal. Ich danke euch bisher.
Danke.
Und wer das gehört hat, sollte auf jeden Fall dranbleiben, denn jetzt wird es erst richtig spannend dann.